ARD.
Ja, war sehr anstrengend, sehr hohe Wellen, das hat sehr schwer. Dann hatte ich auch noch ein sehr spannendes Duell mit noch jemandem. Also ich musste die ganze Zeit am Limit schwimmen, das war echt hart heute.
Das war Schwimmer Tom Maron nach dem Sundschwimmen 2016, eines unserer jährlichen Freiwasserschwimm-Highlights hier in Vorpommern. Denn nirgends an der Küste gibt es so viele Freiwasserschwimmen wie an der Ostseeküste. Wo ihr überall ins Wasser gehen könnt und zu welchen Bedingungen, das verraten wir euch hier heute. Mein Name ist Mirja Freie und hier ist MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Ihr könnt uns zum Beispiel in der App der ARD Audiothek finden und dort auch direkt abonnieren. Als ich vor 16 Jahren nach Vorpommern gezogen bin, da war tatsächlich einer meiner ersten Eindrücke, meine Güte, die Vorpommern, die gehen hier scheinbar ständig und zu jeder Zeit ins Wasser. Ob beim Boddenschwimmen, beim Sundschwimmen, Filmschwimmen, das feiert in diesem Jahr sogar noch Jubiläum. Man kann sagen, Freiwasserschwimmen gehört hier quasi zum Kulturgut. Ja, und vom Schwimmfieber betroffen, möchte ich mal sagen, sind auch meine zwei NDR-Kollegen hier im NDR-Vorpommern-Studio in Greifswald. Beide sind heute bei mir. Und der eine ist unser Experte für im und der andere für überm Wasser sozusagen. Ich begrüße Thorsten Münchberger und Lars Kohstall.
Hallo.
Hallo Mirja.
Hi ihr zwei. Ja, vielleicht erklärt ihr kurz eure Expertise. Ich habe ja gesagt, Thorsten, du bist unser Experte für im Wasser.
Ja, wahrscheinlich deshalb, weil ich für mein Leben gerne schwimme und ich habe als kleiner Junge damit angefangen und ich will damit jetzt nicht irgendwie protzen, aber in diesem Jahr begehe ich sozusagen mein 50-jähriges Schwimmjubiläum und irgendwann, wenn man im Schwimmen ist, dann ist man auch neugierig darauf, wie sich das im Freiwasser schwimmt und nicht nur in der Halle und so habe ich dann auch mit dem Freiwasserschwimmen 1988 angefangen. Das war das erste Boddenschwimmen, bei dem ich gestartet bin.
Wahnsinn, ja, da gehen wir gleich noch auf jeden Fall ausführlicher drauf ein. Und Lars, dich habe ich angekündigt als unseren Experten für überm Wasser. Warum?
Naja, überm Wasser, ich will erstmal so anfangen, also meine Schwimmkarriere will ich jetzt mal in ganz große Anführungszeichen setzen. Begann relativ früh, hat aber auch relativ früh wieder geendet. Also ich kann mich noch so an die Grundschule erinnern, dass ich damals ganz gerne auch im Schwimmunterricht war und ich habe sogar das Goldabzeichen, kann ich mich daran erinnern, habe ich auch sogar bekommen. Aber tatsächlich, damals das Schwimmbad hatte so ein bisschen Probleme, die Temperaturen einzuhalten. Das war mir selbst im Schwimmbad ein bisschen zu kalt, also Freiwasserschwimmen ist dann leider auch nicht so richtig meine Disziplin geworden und ich muss ja auch sagen, es ist ziemlich beliebt, das Freiwasserschwimmen. Ich will da ja niemandem die Plätze wegnehmen, überlasse ich dann gerne Thorsten, dass er da mitmacht.
Aber du hast auch einen Job beim Freiwasserschwimmen, du beobachtest
genau,
das.
Genau, ja. Also ich war jetzt in den letzten Jahren häufiger bei so einem Freiwasserschwimmen dabei und es ist für uns von der Presse immer ganz gut möglich, da kann man mit dem Boot neben dem Schwimmerfeld nebenher fahren und hat da alles ganz gut im Blick und für mich ist einfach spannend, die ganze Veranstaltung, einfach die ganze das ganze Ambiente einzufangen als Reporter.
Ja, das glaube ich. Natürlich, das ist ja auch ein tolles Highlight. Da erzählen wir gleich auch ganz viel drumherum. Jetzt, Thorsten, du bist, wie ich ja aus deinen Erzählungen weiß, und das hast du ja eben auch schon mal anklingen lassen, bei so ziemlich, ich glaube, jedem Freiwasserschwimmen in der Region schon am Start gewesen, ne?
Also das will ich nicht unbedingt mit Ja beantworten, denn es gibt unglaublich viele Schwimmen, nicht nur an der Küste, auch an den Seen hier in Mecklenburg-Vorpommern, sodass man, glaube ich, gar nicht alle Freiwasserschwimmen mitmachen kann. Aber ich glaube, ich habe an sehr vielen teilgenommen, also angefangen Wismarer Bucht, das Pühlschwimmen, Schweriner Langstreckenschwimmen dort im Schweriner See. Ich war in Prerow, ich habe mitgemacht beim Warnow-Schwimmen, natürlich hier die heimischen Schwimmen, das Filmschwimmen und auch das Boddenschwimmen, von dem hatte ich ja vorhin schon erzählt. Und insgesamt sind also in den Jahren, die ich schwimme, sind insgesamt 88 Wettkämpfe zusammengekommen, bei denen ich bisher gestartet bin.
Wahnsinn, oder? 88 Wettkämpfe, Lars und ich können davon nur träumen. Ich habe übrigens nur ein Silberabzeichen, habe ich gerade noch dran gedacht. So, ich habe nicht den Sprung ins Wasser nicht geschafft, das war das Problem. Sonst hätte ich auch Gold gehabt. Aber das nur im Schwimmbad. Im Freiwasser wäre ich aufgeschmissen. Ja, Thorsten, vielleicht bleiben wir da mal dann dabei. Wenn du so viel Erfahrung hast in diesem Freiwasserbereich, was war denn dein absolutes Lieblingsschwimmen oder ist es bis heute?
Also das kann ich nicht auf ein Schwimmen beschränken. Es gibt eigentlich zwei Schwimmen, die mir immer am Herzen liegen, wo ich immer gerne gestartet bin und auch am meisten gestartet bin. Das ist natürlich das Boddenschwimmen hier vor der Tür. Das findet ja immer im Juli statt. und gehört mit zu den ältesten Schwimmen überhaupt in Mecklenburg-Vorpommern. Erstmalig erwähnt, glaube ich, 1921 war das. Und das zweite Schwimmen, was ich auch sehr gerne schwimme, ist das Filmschwimmen. Und das ist ja auch ganz besonders, denn das feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum, also das erste Mal 1999 ausgetragen. Und ich glaube, ich habe beim Filmschwimmen insgesamt 11 Mal bin ich dort gestartet.
Jetzt müssen wir mal für die Leute, die hier nicht von der Küste kommen, erwähnen, Boddenschwimmen, von wo startet man und wohin geht's da und genauso beim Filmschwimmen?
Das Boddenschwimmen ist hier in der dänischen Wiek vor Greifswald. Wir starten in Ludwigsburg und schwimmen dann rüber nach Greifswald in einem Kurs, der so einem stilisierten S ähnlich sieht und kommen dann an in der Badeanstalt dort am Hafen in Greifswald-Wiek. Und das Filmschwimmen, das ist ein Schwimmen, das geht geradeaus von der Insel Film, wird gestartet und dann rüber nach Lauterbach. Das sind meines Wissens 2,5 Kilometer. Und das Schöne ist bei dem Filmschwimmen, man schwimmt wirklich ganz geradeaus ans nächste Ufer. Und damit kann man sich immer sehr gut am Umfeld auch orientieren, wie die anderen Schwimmer liegen. Das ist eigentlich deshalb auch ein sehr schönes Schwimmen, weil meistens Ende August, Anfang September ist immer schönes Wetter.
Ja, cool. Klingt auf jeden Fall wirklich richtig schön. Ja, ich habe schon einige Schwimmen, haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Jetzt hören uns ja viele auch von weiter weg. Und Lars, du bist ja oft dort als Reporter dabei. Nimm du uns doch mal mit zu den einzelnen Stationen. Wir haben jetzt zwei gehört, aber wie viele Freiwasserschwimmen sind denn dir hier in Vorpommern bekannt?
Also über diese zwei gibt es natürlich noch das größte im Prinzip, das ist das Sundschwimmen. Das findet immer am ersten Wochenende im Juli statt und das größte deshalb nicht unbedingt wegen der Strecke, die ist nämlich 2,3 Kilometer lang, das ist etwas kürzer als zum Beispiel das Boddenschwimmen. Aber da sind die meisten Teilnehmer, also da sind etwa auf jeden Fall mehr als 1000, sind da jedes Jahr dabei, aus ganz Europa, aus Deutschland reisen da an und da geht es eben durch den Strelasund von Altefähr, das liegt auf Rügen und da geht es rüber dann nach Stralsund und ja, viele Leute sind jetzt einfach nach Vorpommern, ja.
Ja, die dann extra herkommen und da ins Wasser gehen wollen, ne? Ja, Wahnsinn. Welches ist denn so das, weiß nicht, das Besonderste oder das mit dem schönsten Flair?
Also mit dem schönsten Flair war für mich immer das Inselschwimmen. Da war der Start in Neuendorf auf Hüttensee und wir sind rüber geschwommen dann nach Schabrode, das sind 4,5 Kilometer. Und das war nicht nur wegen der Länge, sondern auch, wie du sagst, wegen des Flairs, wegen der Atmosphäre, war das für mich immer ein ganz besonderes Schwimmen. Und dort wurde aus Sicherheitsgründen auch die Teilnehmerzahl sehr klein gehalten. Ich glaube, es waren immer 85 Starter zugelassen und damit wird das Ganze natürlich auch familiärer, was aus meiner Sicht auch so ein ganz entscheidender und sympathischer Pluspunkt für Freiwasserschwimmen sind. Ich habe früher als kleiner Junge viele Wettkämpfe in der Schwimmhalle gehabt. Da ist immer Wettkampffeeling, da ist immer so Ehrgeiz in der Luft und es geht immer nur um Platzierung. Währenddessen bei den Freiwasserschwimmen, man kommt sich vor wie so eine große Familie. Es ist unglaublich entspannend und alle haben Freude, man begrüßt sich, man kennt sich von den anderen Schwimmen oder aus den vergangenen Jahren und das ist so dieses Angenehme bei dem Freiwasserschwimmen. Es ist immer entspannter, es ist immer schöner, es ist so von der ganzen Atmosphäre einfach ein Faktor, der auch immer wieder dazu bewegt, dorthin zu fahren.
Das klingt auch auf jeden Fall genau so, ne? Als wäre man da immer einfach gerne dabei. Jetzt habt ihr schon gesagt, das Filmschwimmen feiert in diesem Jahr Jubiläum. Lars, du hast mir aufgeschrieben, du könntest mal einen Schwenk zur Historie erzählen. Bitte.
Danke. Dann fange ich mal an. Also genau, 25 Jahre, hatte Thorsten ja auch schon gesagt. Und jetzt, wenn man erst mal 25 Jahre hört, es gibt ja andere Schwimmen, wie zum Beispiel das Sundschwimmen oder das Boddenschwimmen. Das hat viel mehr Historie. Dabei hat tatsächlich das Filmschwimmen selbst hat auch noch so seine Bedeutung. Und zwar in der Nachkriegszeit 1947. Da gibt es Aufzeichnungen von. Ich habe mit dem Veranstalter, mit dem Thorsten Tiede, der hat mir einige Zeitungsartikel, hat er mir gezeigt. Da fing das halt damals schon an und ging dann so bis 1959. Und dann war Schluss. Und zwar, weil dann die SED-Führung diese Insel Film eben für sich beansprucht hat und da im Prinzip so eine Urlaubsresidenz für sich geschaffen hat. Das gibt es tatsächlich heutzutage, kann man sich da auch noch Bilder ansehen und auf der Insel, ja, gibt es dieses Feriendomizil im Prinzip immer noch. Aber ab da hieß es, es kommen da keine anderen mehr auf diese Insel, außer diese DDR-Führungsetage. Und die sind da jetzt nicht dafür da gewesen, um dieses Filmschwimmen zu begehen, sondern einfach um Urlaub zu machen. Man kann übrigens dazu sagen, Erich Honecker, der war wohl nur so zweimal auf der Insel gewesen. Also ob das sich so gelohnt hat, weiß ich nicht so ganz. Jedenfalls erst dann 1999, also nach 40 Jahren Zwangspause, dann wurde das Filmschwimmen eben erst ja, wieder neu auferlebt. Einige konnten sich nämlich noch daran erinnern, deswegen wurde es nämlich wieder geschaffen, weil sie meinten, das war damals in der Nachkriegszeit, irgendwie war es ein besonderes Schwimmen, das wollen wir wieder machen und deswegen wurde es dann wohl wieder erschaffen. Damals eben nur mit ganz wenigen, heute sind das dann viele Hunderte, die dann da immer wieder anreisen.
Und wenn ich mich nicht irre, hast du, Thorsten, mir sogar erzählt, du warst beim ersten Filmschwimmen, was dann ja wieder auferlegt wurde, dabei, ne?
Nein, nicht? Das stimmt nicht mehr, ja. Entschuldige bitte, wenn ich dich korrigieren muss, aber ich bin das erste Mal beim Filmschwimmen 2004 gestartet und ich möchte gleich mal den Gedanken unterstreichen, den Lars gerade erwähnt hat. Diese Freiwasserschwimmen und insbesondere auch das Filmschwimmen wegen der angenehmen Atmosphäre, wegen des schönen Streckenverlaufes, die erleben immer mehr Zuspruch. Die Begeisterung nimmt mehr und mehr zu. Man kann das so beinahe von Jahr zu Jahr beobachten. Und als ich 2004 dort gestartet bin zum ersten Mal, da gab es 150 Starter, glaube ich, ungefähr. Vergangenes Jahr beim Filmschwimmen, da sind 350 Leute gestartet, also ungefähr. Das heißt also erheblich mehr Starter als noch vor 20 Jahren. Und das ist, glaube ich, wenn du mir zustimmst, bei allen Freiwasserschwimmen zu beobachten, dass die Teilnehmerzahl von Jahr zu Jahr immer größer wird. Also sich immer mehr Menschen, immer mehr Sportinteressierte für so ein Schwimmen begeistern und dann auch da mitmachen wollen.
Ist denn da auch noch Potenzial nach oben? Also könnten denn auch noch mehr Teilnehmer kommen, wenn die uns jetzt zum Beispiel zuhören und denken, Mensch, boah, hätte ich auch gerne Lust zu?
Na, so wie ich das als Aktiver sehe, sind bei vielen Schwimmen schon so die Grenzen fast erreicht. Denn man darf nicht vergessen, es ist Volkssport. Und trotzdem gibt es eine unglaublich große Verantwortung für die Leute, die im Wasser sind. Mhm. Und wenn ich jetzt so ein Schwimmen als Organisator, zum Beispiel wie es die DLRG macht hier in Greifswald, dann für das Feld verantwortlich bin, für die Starter, muss ich, je mehr Leute im Wasser sind, auch einen größeren Aufwand betreiben, um den allen eine nötige Sicherheit zu bieten. Mhm. Und je mehr Leute starten, desto größer wird dieser Aufwand. Man hat es damals zum Beispiel auch beim Inselschwimmen, also von Neuendorf nach Schabode gesehen. Aufgrund der Streckenlänge und der Beschaffenheit hat fast immer jeder Schwimmer ein Begleitboot gehabt. Das ist jetzt beim Filmschwimmen und beim Bondschwimmen nicht nötig, aber der Aufwand wird immer größer, je mehr Leute starten. Und damit gerät dann auch die Organisation irgendwann an ihre Grenzen. Wenn ich mich recht erinnere, hat das Filmschwimmen selber mal gesagt, wir machen bis 500.
Okay. Ja. Also da zum Aufwand kommen wir nachher nochmal. Da gehen wir direkt nochmal drauf ein, was da eigentlich so alles hintersteckt. Das Inselschwimmen gibt es jetzt inzwischen nicht mehr wegen des Aufwands, oder?
Nein, das Inselschwimmen gibt es nicht mehr und die Organisation war ein Grund dafür, das dann auch zu beenden, weil natürlich mit 85 Startern sind die Einnahmen auch nicht so groß, dass man den ganzen Sicherheitsaufwand erhöhen und verbessern kann. Und es war natürlich auch dann ein sehr großer Organisationsaufwand. Wir dürfen nicht vergessen, dass das natürlich auch eine Urlauberregion sind, dass sehr viele Schiffe, also Freizeitskipper unterwegs sind, dass es dort auch die Linie gibt von Schabrode nach Fitte, nach Neuendorf, nach Kloster. Und das muss alles abgesichert, alles abgesprochen werden, damit die Schwimmer nicht gefährdet werden, aber damit die trotzdem ihre Fahrgastschifferei auch durchführen können. Das ist schon ein großer Aufwand gewesen. Und ich kenne den Organisator von diesem Inselschwimmen auch sehr gut. Der hat dann gesagt, er schafft es nicht mehr. Also er muss wirklich jetzt diesem Organisationsaufwand Tribut zollen und sagen, wir beenden das jetzt.
Ne? Na klar. Was ist so aus deiner Einschätzung heraus das schwierigste oder gefährlichste Schwimmen hier an der Küste?
Naja, von Gefahr würde ich nicht unbedingt reden, aber wie soll ich sagen, das ansprechendste oder anstrengendste und anspruchsvollste Schwimmen, das ist für mich das Bottenschwimmen. Ich habe wirklich viele Schwimmen erlebt, was aber beim Bottenschwimmen immer hinzukommt, der Streckenverlauf ist so, egal von welcher Seite der Wind weht. Man hat eigentlich immer Wind, der einen von der Strecke abtreibt.
Ah.
Und wir haben das im vergangenen Jahr gesehen, wir haben es auch in diesem Jahr wieder gesehen, dass der Wind, der drückt dich von der Strecke ab und du musst natürlich dann als Schwimmer immer wieder korrigieren, um wieder auf die Strecke zu kommen, ansonsten schwimmst du ja mehr, der Kurs wird länger und es ist natürlich auch nicht nur dieses Korrigieren, sondern es ist ungeheuer kraftaufwendig. Man kann es an den Zeiten sehen, also manchmal differieren die Zeiten von Jahr zu Jahr um 5 Minuten, um 10 Minuten und das bei Sportlern, die sehr gut trainiert sind und auch sehr gut schwimmen und da kann man schon dann daran erkennen, dass also die Witterungsbedingungen sehr schwer gewesen sind und was man auch nicht vergessen darf, wenn man zum Beispiel in der Ostsee schwimmt, dann hat man so eine gleichmäßige Dünung, die Wellen gehen so ganz gleichmäßig, das gibt es im Botten auch nicht, es gibt diese Kappelwellen, sodass ich als Schwimmer immer das Problem habe, dort meinen Rhythmus zu finden, meine Arme vernünftig im Wasser zu führen, weil da immer eine Welle gegen klatscht, man kriegt auf einmal Wasser in den Mund, dann wird man wieder vom Kurs abgetrieben. Und deshalb ist das Bottenschwimmen für mich das Schwierigste eigentlich, was ich bisher geschwommen bin, weil diese, naja, Faktoren, die das Schwimmen so schwer machen, da alle zusammenkommen.
Wie seht ihr denn das, wenn uns jetzt, wie gesagt, Leute zuhören, die sagen, Mensch, könnte ich mir auch vorstellen, ich schwimme in der Halle ganz gut. Was ist denn so das, was man mitbringen muss, um ja auch im Freiwasser schwimmen zu können?
Wir dürfen nicht vergessen, das sind Volkssportveranstaltungen, die sind für jedermann gedacht. Und es geht da nicht um Leistung oder Bestzeiten, sondern es soll jeder Freude haben, an diesem Schwimmen teilzunehmen und auch mitzumachen. Dennoch ist für diese Freude, die ich dann empfinden möchte, dass ich das geschafft habe, Vorbereitung notwendig. Und Schwimmen, das wissen viele, ist eine Ausdauersportart. Und wenn ich gerne im Freiwasser 2, 2,5 Kilometer schwimmen möchte, dann sollte ich mich schon darauf vorbereiten. Dann sollte ich schon ein guter Schwimmer sein. Ob ich nun Brustschwimmer oder Freistil oder Kraul oder Rücken, das ist natürlich mir überlassen. Aber ich sollte einigermaßen trainiert sein. Ich sollte also auch eine Kondition mitbringen, um mindestens eine gute halbe Stunde im Wasser unterwegs zu sein.
Und meinst du dann auch, wenn du sagst Volkssport, dass ich das auch machen könnte? Also
naja, Lars, ich sehe dich als jungen sportlichen Mann. Ich kann dir nur zuraten, dich darauf vorzubereiten, weil ich natürlich das Schwimmen auch immer als unglaublich angenehme Entlastung für den Alltag sehe. Also wer schwimmt, geht in aller Regel sehr ruhig durch den Alltag. Und das merke ich auch immer wieder bei mir. Wenn mir das Training fehlt, dann fehlt mir irgendwas anderes. Und dann wäre ich auch ein bisschen nervös und hibbelig. Und du bist ein junger Mann, bereite dich ein bisschen darauf vor. Schwimm mal in der Schwimmhalle gegen die Uhr, schwimm mal 2 Kilometer. Und dann wirst du sehen, wie du also selbst bist, wie gut du bist, welche Konditionen du hast. Und dann probier es.
Soll ich euch was Lustiges erzählen zum Thema Schwimmen? Ich habe in der Schulzeit wahnsinnig gern, ich bin auch eine wirklich gute Schwimmerin, ich durfte vorschwimmen vor der ganzen Klasse, weil ich so einen tollen Stil habe. Und dann war ich im Freiwasser in einem Urlaub und da kam nämlich das, was du beschrieben hast, die Wellen von vorne, es war irgendwie ziemlicher Seegang und ich habe gemerkt, unter mir ist nichts, sondern nur der Ozean. Und ich bin da echt ich hatte ein gefühlten Nahtoderlebnis. Mir kam noch ein Hai entgegen, also ein kleiner Tigerhai, nichts Schlimmes. Aber es war für mich ein absoluter Horror. Also ich würde für mich tatsächlich sagen, nee, Freiwasserschwimmen, das traue ich mir nicht zu.
Ich glaube, in Bonn ist aber keine Haigefahr.
Meinst du nicht? Nee. Nein, aber wer weiß, was da so im Untergrund lauert.
Mir fällt jetzt noch eine kleine Geschichte ein, zum Beispiel vom Hiddensee-Schwimmen.
Ja.
Ich habe so für die 4,5 Kilometer, je nach Wind und Wetter und Bedingungen, immer so 1 Stunde, 5 Minuten gebraucht. Und dann war ich schon im Ziel und wir hatten uns schon abgetrocknet und auch so mit Freunden schon ein bisschen gesprochen. Und dann kam der letzte Schwimmer ins Ziel. Der ist 2 Stunden und 45 Minuten unterwegs gewesen.
Oh je.
Und vor diesem Menschen habe ich Hochachtung gehabt. Ja. Denn erstens, je länger ich unterwegs bin, desto mehr Kraft verliere ich, desto kraftloser werde ich. Und natürlich wird mir dann auch eher kalt. Und ich habe ja diese ganzen Umwelteinflüsse, die strömen ja auf mich ein. Ich muss gegen die Wellen schwimmen, ich muss mit dem Wind klarkommen, ich schlucke Wasser. Und dieser Mann ist also 2 Stunden, 45 Minuten unterwegs gewesen, hat es ins Ziel geschafft. Und wir haben den nachher alle beglückwünscht und geklatscht, als der ins Ziel gekommen ist, weil das eine unglaublich bemerkenswerte Leistung gewesen ist, die der dort vollbracht hat.
Natürlich. Jetzt gibt es ja viele Mutige. Wir haben eben schon gehört, über die Teilnehmerzahlen haben wir schon gesprochen. Lars, du kannst uns sagen, wie viele Leute, so grob geschätzt, kommen denn dafür immer auch extra her nach Vorpommern, um hier zu schwimmen?
Das sind, ich kann das jetzt nicht so ganz in Zahlen fassen, aber wenn man hört 1000 Leute, die meisten von diesen 1000 Leute zum Beispiel jetzt beim Sundschwimmen, die kommen tatsächlich aus den neuen Bundesländern, weil das sind meistens welche, die einfach in der DDR aufgewachsen sind, die sind mit diesem Freiwasserschwimmen aufgewachsen, das gehört einfach zu deren Tradition dazu. Und jetzt zum Beispiel beim Sundschwimmen, da habe ich dann auch so eine Gruppe kennengelernt, aus Sachsen kam die. Das war jetzt so eine Gruppe von der DLG in Dresden, die so mit so 20, 30, das ist einfach eine Tradition für die. Die fahren da jedes Jahr nach Stralsund, das ist ein richtiges Event einfach für die. Und vor allem mit einem, das war eigentlich sehr interessant, der war jetzt das 44. Mal dabei in Folge. Und da dachte ich jetzt erstmal, gut, das kann ja jeder sagen. Aber nee, der hat mir wirklich seine ganzen Urkunden gezeigt, eben von vor 44 Jahren. Und der hat mir auch gesagt, damals im Alter von 17 Jahren hätte er eigentlich gar nicht mitschwimmen dürfen. Er hätte eigentlich so eine Erlaubnis von seinen Eltern haben dürfen. Die Erlaubnis hatte er nicht. Dann hat er sich irgendwie so einen Patenonkel irgendwie ausgedacht und so hat es dann irgendwie geklappt. Aber diesen ausgedachten Patenonkel braucht er jetzt heute natürlich nicht mehr in seinem Alter. Aber er schwimmt eben immer noch sehr, sehr fleißig mit und ich habe ihn dann auch einfach mal gefragt, ja, warum machst du ja eigentlich mit? Warum tust du dir das an? Auf ihn ist das eigentlich gar nicht ein Antun, sondern ein richtiges Erlebnis.
Ich treffe manche einmal im Jahr und das ist hier. Ja, weil wir unterschiedliche Schwimmhallen haben, wo wir tätig sind. Ja, und das ist auch eine eingeschworene Truppe. Also man lacht auch drüber über Fehler, die man macht. Es sind immer mal ein paar neue dabei, denen man auch ein bisschen die Angst nehmen kann, ein paar Tipps geben kann.
Und unter diesen neuen war jetzt auch in diesem Jahr dann eine Tochter von ihm. Also insgesamt hat er 3 Töchter, 2 hat er schon zum Schwimmen gebracht. Also die ältere, die war auch schon seit längerem dabei, aber die jüngere Tochter von ihm, die Anselina, die war jetzt das erste Mal dabei. Und die war sonst eher so das Hallenbadwasser gewöhnt. Und jetzt hat sie es eben mal ausprobiert. Und dann habe ich sie auch gefragt, ja, welchen Erwartungen geht sie eigentlich rein in so einen Wettkampf?
Also ich glaube nicht, dass ich in die Fußstapfen von meinem Papa treten werde und 44 Mal hier schwimme. Aber ja, meine Mama ist auch mal hier mitgeschwommen einmal und deswegen, ich muss wenigstens auch einmal mitschwimmen, damit ich das sagen kann, dass ich auch besser war als meine Mutti.
Ja, die Familienehre retten sozusagen, beziehungsweise sich in der Familientradition mit anpassen, so, ne?
Sie war dann auch schneller als ihr Papa auf jeden Fall.
Wow! Oh, das klang auf jeden Fall sehr schön. Thorsten, du hast jetzt eben schon erzählt von dem Schwimmer, der so spät der so am Ende dann reinkam nach 3 Stunden. Gab es darüber hinaus bei 88 Schwimmen, die du geschwommen bist, noch spannende Erlebnisse?
Ja, natürlich gab es die und ich habe einige Sachen eben auch richtig abgespeichert. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die habe ich bei dem Hiddensee-Schwimmen erlebt. Ich weiß gar nicht mehr, welches das gewesen ist, aber das muss so 2006 oder 2007 gewesen sein. Da war ein unglaublicher Wellengang. Mhm. Und die Strecke ist immer sehr gut markiert gewesen durch orangefarbene große Bojen. Die hat man über große Strecken gesehen, also man konnte richtig gut den Streckenverlauf abschwimmen. Aber da war der Wind so stark, die Wellen so hoch, dass ich die Bojen gar nicht mehr gesehen habe. Und das ging natürlich den anderen Schwimmern auch so, sodass wir gesagt haben, wir lassen die Markierung außer Acht, wir sehen die so und so nicht. Und die einzige Markierung, die wir wirklich gesehen haben, die wir erkannt haben, das war die Kirche von Schabrode, sodass alle eigentlich den vorgegebenen Kurs verlassen haben, was gefährlich war für den Veranstalter, weil natürlich die Schiffe, die dort unterwegs gewesen sind. Und wir sind dann alle auf den Schabroder Kirchturm zugeschwommen. Und das war für mich unglaublich spannend, weil man sieht niemanden mehr. Man schwimmt komplett alleine, weil man immer irgendwie in den Wellen untertaucht und man sieht keinen mehr und man hat nur diesen Kirchturm dort vor Augen. Und dann habe ich ab und zu auf den Wellenkamm, wenn ich dann oben war, immer noch eine Hand gesehen, die so 4-5 Meter rechts neben mir oder links neben mir gewesen ist. Da dachte ich, da ist einer. Und dann hat mich eine Schwimmerin eingeholt und ist dann hinter mir hergeschwommen und wir haben uns dann an Land natürlich dann abgeklatscht, unterhalten und da sagte sie, du Thorsten, ich musste einfach zu dir rüberschwimmen, weil ich mich nicht mehr orientieren konnte und ich habe auf dich vertraut, du hast mich eigentlich an Land gezogen. So, das sind dann so die kleinen Geschichten, die in Erinnerung bleiben. Und eine zweite, die habe ich damals beim Sundschwimmen erlebt und die macht eigentlich deutlich, was man als Freiwasserschwimmer nicht sehen kann an Land, sondern womit man rechnen muss. Wir schwimmen, wie du gesagt hast, Lars, über den Strelasund von Alte Fähr rüber auf die Badeanstalt nach Stralsund und dabei überquert man eine Fahrrinne. Denn in der Fahrrinne ist es automatisch 3-4 Grad kälter. Man muss sich also auf diesen Temperaturwechsel einstellen und es ist immer eine Strömung da. Und ich hatte mich kurz nach dem Start mit einem anderen Schwimmer getroffen, also unterwegs. Wir hatten die gleiche Geschwindigkeit und sind dann sozusagen nebeneinander geschwommen, was immer gut ist, weil man sich dann ein bisschen antreiben kann. Und als wir dann auf dieser Fahrrinne waren, da hat er die Strömung nicht beachtet, hat nicht beachtet, dass er sich also orientieren muss, ab und zu mal aus dem Wasser gucken muss. Und er ist dann einfach abgedreht Richtung Hiddensee. Und bevor ihn dann die Rettungskanus eingeholt hatten, war der schon so weit weg, dass er natürlich in dem Schwimmen ganz weit hinten gelandet ist. Ah. Und das ist so eine Situation, wo ich mir dann immer sage, ich bin froh darüber, dass ich solche Sachen kenne, dass ich weiß, dass es passieren kann, sodass ich mich auch darauf einstellen kann.
Ja, das wüssten wir beide absolut nicht, ne, Lars?
Nee, aber ich fand auf jeden Fall auch noch dieses Jahr spannend beim Boddenschwimmen. Da war ich natürlich auch dabei. Da habt ihr ja, du hast ja gesagt, der Streckenverlauf ist ja auch besonders, weil es wäre ja sonst so, wenn du dir einfach gerade raus rüberschwimmen würdest, dann würdest du ja zum Teil wahrscheinlich sogar laufen können, oder?
Ja,
weil's flach ist.
Gibt es so eine Stelle in der dänischen Wieg, die ist sehr flach. Mhm. Nur würde kein Schwimmer laufen, also man könnte noch drüber schwimmen, aber ich habe das mal erlebt, da ist der Streckenverlauf nicht korrekt gewesen, also die haben das nicht korrekt verlegen können und dann hast du auf einmal unglaublich viele Schlingpflanzen und wenn du das dann hast, ist es einfach unangenehm und das macht das Schwimmen nicht angenehm und deshalb gibt es jetzt diesen Kurs, der wie so ein leichtes S aussieht, also man schwimmt auf 3 Streckenabschnitten dann unterschiedliche Kurse, damit man diese Untiefe eigentlich umschwimmen kann. Und da kommt auch diese Distanzlänge von 2,6 Kilometern. Denn so groß ist die Entfernung von der dänischen, also über die dänische Wiek nicht nach Greifswald. Ne?
Jan markiert ja mit einem großen Einhorn. Das fand ich ja auch ganz witzig. Also es ist ja schon klar zu sehen, würde ich jetzt mal sagen. Und in diesem Jahr war es tatsächlich so, dass da zwei Schwimmer einfach geradeaus rübergeschwommen sind. Und da haben dann auch die Veranstalterinnen einen identifizieren können. Der wurde auch disqualifiziert. Also da waren die auch wirklich streng dieses Mal, weil er wirklich da abgekürzt hatte.
Da bin ich absolut deiner Auffassung. Es kann einem als Langstreckenschwimmer relativ gut gelingen, Strecken abzukürzen, gerade bei solchem Streckenverlauf. Und wie gesagt, wir sind nicht im leistungssportlichen Bereich unterwegs. Es geht letztlich nicht um irgendwelche Profiverträge oder um Werbeeinnahmen, sodass man schon also die Streckenlänge so, wie sie vorgegeben ist, auch abschwimmen sollte. Ich muss aber auch sagen, so lustig wie das von Land aussieht oder wenn du im Begleitboot gewesen bist, dann hast du gesehen, dass das Einhorn weiß gewesen ist. Mhm. Es war ein weißes Segelschiff mit diesem weißen Einhorn und das ist unglaublich schwer auf dem Wasser zu sehen. Man darf nicht vergessen, du als Schwimmer, du guckst vielleicht 30, 40 Zentimeter aus dem Wasser und du siehst es einfach nicht. Die orangefarbenen und die gelben Bojen, die dann so einen halben Meter hoch sind, die kann ich gut erkennen. Aber so ein weißes Boot vor weißem Hintergrund, dass dann einige vielleicht auch das nicht gesehen haben und deshalb da rumgeschwommen sind, das kann wohl auch der Fall sein.
Muss nicht mutwillig sein, ja.
Ja, okay. Ich glaube nicht, dass es unbedingt mutwillig ist. Und ich kenne den Einschwimmer, der auch disqualifiziert wurde, ist auch ein alter Hase, der ist auch schon seit vielen Jahren dabei und der ist auch nicht der Typ, der sagt, ich will jetzt hier vorne sein, ich betrüge mal und versuche die Strecke zu verkürzen. Das macht er nicht. Der hat es einfach nicht gesehen.
Ne? Der hat das Einhorn nicht gesehen. Ja. Jetzt müssen wir aber, ihr habt es ja schon angesprochen, es ist tatsächlich auch ein bisschen tricky, sozusagen die Strecke teilweise zu finden. Wir müssen über das Thema Sicherheit sprechen. Und wir hatten leider auch in diesem Jahr einen Todesfall beim Sundschwimmen. Das hatte ein paar Hintergründe, Lars. Vielleicht kannst du das nochmal einmal einordnen, wie es dazu kommen konnte.
Ja, gut, das war natürlich ein schlimmer Fall. Das war jetzt innerhalb von 59 Jahren Sundschwimmen jetzt das erste Mal, dass es im Prinzip so einen Todesfall gab. Und der hatte allerdings auch davor bereits gesundheitliche Beschwerden und ist damit wohl angereist, war ein 64-Jähriger aus Wolfsburg. Und dann ist er eben nach wenigen Minuten im Wasser, traten ihm wieder diese Herzprobleme auf und dadurch, ja, dann konnte natürlich, haben probiert, die Helfer schnell einzuschreiten, aber da war dann jede Hilfe zu spät. Man muss auch ganz klar sagen, wer bei so einem Schwimmen mitmacht, der unterschreibt ja auch, ich bin gesundheitlich in der Lage, diese Strecke zu überqueren. Das heißt, man ist da natürlich, ist eine ganz eigene Verantwortung, wenn du da mitmachst und sagst, ich werde jetzt hier rüber schwimmen. Wenn du dich nicht in der Lage fühlst, dann solltest du natürlich auch nicht diese Gefahr auf dich nehmen. Mhm.
Ja, so tragisch wie das mit diesem Mann ist, von dem du gerade erzählt hast, ist da aus meiner Sicht auch noch eine versteckte andere Botschaft dahinter, dass ich mich natürlich auf so einen Schwimmen auch vorbereiten muss. Und Lars, du hast mich vorhin gefragt, ob ich dir das zutraue. Und ich habe gesagt, ja, ich traue dir das zu, aber bitte regelmäßig schwimmen gehen. Und das ist ja auch der Vorteil, wenn ich regelmäßig Sport mache, egal ob ich jetzt laufe oder Rad fahre oder schwimme, ich lerne meinen Körper kennen, ich kann meine Leistungsfähigkeit einschätzen und bin dann auch in der Lage, selbst zu mir zu sagen, Mensch, das wird jetzt noch ein bisschen schwer oder ich müsste noch ein bisschen was tun, um das dann auch zu schaffen. Und wer also mit dieser Einstellung an ein Schwimmen rangeht, das heißt, ich bereite mich vor, ich trainiere regelmäßig, der ist natürlich auch im Alltagsanlass unterwegs. Ich kann mich besser einschätzen, ich kann meine Leistungsfähigkeit besser einschätzen und das ist einfach ein gesunder Blick auf mich selbst, der natürlich so ein kleiner Nebeneffekt ist, wenn man regelmäßig dann eben auch Sport macht oder sich eben auf so ein Langstreckenschwimmen vorbereitet.
Nun müssen aber die Schwimmer, die jetzt an den Start gehen oder Schwimmerinnen, natürlich trotzdem keine Sorge haben, denn im Zweifel, es sind immer Begleitboote dabei, das hast du auch schon anklingen lassen. Wie sieht das aus? Wie viele sind da im Einsatz drumherum? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Da ist Lars, glaube ich, unser Experte, unser Fachmann. Erzähl doch mal, wie sieht das denn da aus der Überwasserperspektive aus?
Genau, also man kann sich einfach mal das Bottenschwimmen zum Beispiel als Beispiel nehmen. Da waren es jetzt in diesem Jahr ganz 88 Helfer, sei es jetzt an Land oder auf dem Wasser, gerechnet sozusagen auf 200 Schwimmer. Das ist schon eine bedeutende Zahl und das läuft also im Prinzip so ab, mit Ablauf des diesjährigen Bottenschwimmens bereiten sich schon wieder auf das nächste Bottenschwimmen vor. Das heißt, es wird mit allen DLRG-Ortsgruppen wird abgesprochen, du gehst zu dem schwimmen, du gehst zu dem schwimmen und so ist im Prinzip ein ganz großer Austausch zwischen den ganzen Gruppen. Also jetzt zum Beispiel waren es aus insgesamt 7 umliegenden DLRG-Gruppen, kamen die alle nach Greifswald und nur so im Prinzip funktioniert ja sowas auch und man muss auch dazu sagen, das machen die wirklich alle ehrenamtlich und da ist dann auch wirklich für Sicherheit, kann man sagen, ziemlich gut gesorgt.
Mhm. Das ist so ein Aspekt, der also macht für mich immer deutlich, es sind Volkssportereignisse. Es kommen die Leute zu dem Schwimmen, die Lust und Laune haben und welcher Aufwand dafür betrieben wird, mit welchem Engagement die Leute von der DLRG oder auf der Insel Rügen beim Filmschwimmen ist es ja auch das DRK, mit welchem Aufwand, mit welchem Engagement die dabei sind. Das ist das, was ich jedes Mal bewundere, was mich immer wieder fasziniert und deren Arbeit trägt natürlich dazu bei, dass es diese Schwimmen überhaupt gibt und dass diese Schwimmen auch so reibungslos ablaufen. Das darf man nicht vergessen, dass natürlich so eine Veranstaltung ist nicht nur der Start, sondern zum Beispiel beim Bottenschwimmen, wenn wir bei dem Beispiel schon sind, ich muss mich als Veranstalter darum kümmern, dass meine Athleten auch an den Start kommen. Das heißt, Ludwigsburg, da fährt man mit dem Bus hin. Ich muss die Busse organisieren. Ich muss mich darum kümmern, dass die Klamotten von den Schwimmern wieder rüberkommen auf die andere Seite. Ich muss also vorbereiten, dass die auch dann ihre privaten, persönlichen Sachen wiederbekommen, wenn sie an Land sind. Solche Sachen, die man so als Laie gar nicht bedenkt, darum kümmern die sich. Und das ist eine so gute Organisation, egal ob es das Filmschwimmen ist oder das Bottenschwimmen und natürlich noch in viel größere Maßstabe beim Sundschwimmen. Da sind ungefähr 1000 Leute am Start. Ich muss die rüberbringen nach Altefähr.
1000 Schwimmer am Start, aber Helfer, wie viele sind das da dann?
Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen.
Das sind etwa 350 Helfer so jedes Jahr, die da dabei sind. Und man muss auch sagen, für die Helfer, klar, für die Teilnehmer, hatte ich ja schon gesagt, für die ist was ganz Besonderes, aber auch für die Helfer, also im Prinzip, die freuen sich alle jedes Jahr auf dieses Event, dass sie einfach mal sich auch mal wieder zusammentreffen und so weiter. Das heißt sozusagen, diese Wettkämpfe sind einmal für Teilnehmer, aber auch für die Helfer einfach ein richtiges Highlight im Jahr.
Weil die dann auch immer alle zusammenkommen. Aber trotzdem, wie viel Aufwand ist es denn? Also auch für DLRG, es klingt jetzt nach massiv viel Aufwand, was du jetzt beschrieben hast, ne, mit dem Rüberbringen. Kann man das irgendwie in Stunden oder in Kilometern oder so irgendwie zusammenfassen? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse?
Ist schwierig auf jeden Fall, dass jetzt irgendwie, das ist einfach so eine Arbeit, die wird wahrscheinlich so übers Jahr hinweg gemacht. Da wird mal geklärt, dieses Bootsunternehmen fragen wir an und die Boote brauchen wir. Das lässt sich gar nicht so in Stunden beziffern, aber ich glaube, wenn man die Veranstalter fragen würde, dann erst dann wird einem eigentlich so richtig klar, wie viel Aufwand da dahinter steckt.
Jetzt müssen wir noch über ein anderes wichtiges Thema sprechen, was uns täglich neu präsentiert wird, das Wetter. Welche Rolle spielt denn bei so einem Freiwasserschwimmen das Wetter tatsächlich?
Ich versuche das mal an einem Beispiel deutlich zu machen. Wenn ich in der Halle schwimme, 2 Kilometer, dann brauche ich dafür eine knappe halbe Stunde. 500 Meter noch dazu, das würde ungefähr die Länge des Bottenschwimmens entsprechen, brauche ich 36, 37 Minuten für 2,5 Kilometer in der Halle. Wenn ich jetzt im Freiwasser schwimme, ich habe mal geguckt auf meine Zeit, die ich dieses Jahr geschwommen bin, da war ich 47 Minuten unterwegs. Und darin wird schon deutlich, also es sind ungefähr 10, 12 Minuten, die ich länger unterwegs bin, darin wird deutlich, wie groß der Einfluss des Wetters ist, wie groß der Einfluss auch der Temperatur ist, also wenn das Wasser kühl ist, wenn es windig ist, wenn ich Strömung habe. Damit muss ich ja als Schwimmer klarkommen und das kostet mich Kraft, das kostet mich Anstrengung und deshalb bin ich natürlich im Freiwasser nicht so schnell unterwegs wie bei idealen Verhältnissen in der Schwimmhalle. Andererseits muss ich auch sagen, ich sage mir, das macht ja den Reiz von Freiwasserschwimmen aus. Ich will keine spiegelglatte See und Sonnenschein haben, sondern ich möchte ein bisschen Wellen, ich möchte ein bisschen Wind haben, möchte auch, dass es ein bisschen wehtut. Deshalb freue ich mich immer über Schwimmen, wie dieses Jahr auch Bottenschwimmen, wo die Temperaturen und das Wetter nicht so toll gewesen sind. Ne? Das ist dann so die eigentliche Herausforderung und für mich auch das Besondere, das Außergewöhnliche am Freiwasserschwimmen, mich sozusagen eine Herausforderung zu stellen, die ich in der Schwimmhalle nie erleben werde.
Hast du ein Lieblingswetter?
Ja, mein Lieblingswetter wäre, wenn es so um die 20 Grad maximal ist, wenn es windig ist, nicht stürmisch, windig ist und wenn das Wasser vielleicht so 18 Grad hat.
Okay, guck an. Gut, Lars, jetzt nächste Frage. Kommt dieses Jahr denn noch ein Schwimmhighlight auf uns zu hier in Vorpommern oder sind jetzt alle schon fertig?
Ja, wir haben ja schon über das Filmschwimmen gesprochen. Ne? Das ist am 24. August. Und das sind jetzt dieses Mal tatsächlich so viele Teilnehmer wie noch nie mit 500.
Ah, sind die 500 erreicht?
Ich habe es gehört, dass die erreicht sind, ja.
Ja, genau, genau. Und die Plätze sind natürlich jetzt schon alle weg. Aber für alle, die jetzt trotzdem noch mitmachen wollen, also was ich immer so mitbekommen habe, ist, es gibt ganz viele angemeldete Schwimmer, die jetzt dann am Tag dann doch nicht da sind. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall auf der Website vorbeizuschauen und sich dann da doch irgendwie anzumelden. Gerade wenn man aus der Region kommt, dann kann man mal vorbeigucken. Vielleicht findet man doch noch einen Platz beim Filmschwimmen.
Also das wäre jetzt so die Frage, ne? Als nächstes, was muss man denn machen, jetzt wenn man das hört und noch sagt, oh, da hätte ich Lust zu. Jetzt aber vielleicht nicht hier ist, kann man dann trotzdem mal auf Verdacht nach Rügen reisen und sagen, so, ich stelle mich jetzt mal hier hin, irgendeiner wird schon ausfallen und dann schwimme ich mit?
Also wenn ich den Wettkampfablauf richtig in Erinnerung habe, dann muss man sich bis um 9 gemeldet haben und alle die sich nicht gemeldet haben um 9, also von denjenigen, die Startplätze eben schon bezahlt haben, die werden dann wieder freigegeben und dann hat man eine gute Chance, dann doch noch einen Startplatz für den Tag zu bekommen.
Du bist auch am Start beim Filmschwimmen, ne?
Ich habe mich auch gemeldet, ja.
Na klar, sehr schön. Dann werden wir das mal Wie sind denn so, mit welchen Platzierungen kann man denn bei dir so rechnen? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich weiß, es geht nicht um Erfolg, aber wissen möchte ich es trotzdem.
Ja, ich oute mich jetzt hier so ein bisschen. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ. Ich komme aus dem Sport, ich bin im Schwimmen groß geworden und ich habe natürlich sehr viele Wettkämpfe auch bestritten. Und für mich ist einerseits immer wichtig, deshalb bereite ich mich darauf vor, deshalb trainiere ich regelmäßig, dass ich also ein Schwimmen immer gut überstehe, dass ich taktieren kann, dass ich meine Geschwindigkeiten wechseln kann, dass ich mich nicht einfach überholen lassen möchte, sondern auch mitgehen möchte. Und deshalb trainiere ich regelmäßig. Und wenn ich so meine Platzierung der letzten Jahrzehnte angucke beim Schwimmen, also es reicht von Platz 3 in der Gesamtwertung bis Platz 12 in der Gesamtwertung, also in dem Bereich bewege ich mich immer. Mhm. Beim Bottenschwimmen ist es ähnlich, da bin ich in diesem Jahr Vierter geworden in der Gesamtwertung. Das ist so das, was ich dann immer so anstrebe. Und ich sage aber auch, ich werde nie auf Sieg schwimmen. Das ist nicht mein Ziel, sondern so mein Maßstab ist immer meine Altersklasse. Hm. Dass ich da gut rüberkomme, dass ich da auch gut in der Wertung liege. Und dann gebe ich nochmal so mit. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die meisten dorthin fahren, um jetzt irgendwie Bestzeiten zu schwimmen oder um den Pokal zu gewinnen. Es gibt so schöne Erlebnisse auch mit Freunden, die ich so von anderen Schwimmen kenne. Wir freuen uns einfach darüber, dass wir uns wiedersehen. Und dann klatschen wir uns ab und sagen, komm gut rüber. Und dann läuft es einfach. Also so dieser Ehrgeiz, wie ich das vorhin erzählt habe, der in der Schwimmhalle unglaublich in der Luft ist, den gibt es beim Freiwasserschwimmen nicht.
Tja, Lars.
Ja, auf jeden Fall, das Presseboot ist leider immer vor dir da, Thorsten.
Genau. Boah, ist das gemein jetzt hier.
Ich werde beim nächsten Mal den Benzinhahn zudrehen.
Sehr, sehr schön. Es war mir eine große Freude, ihr zwei, dass wir heute über das Freiwasserschwimmen gesprochen haben. Thorsten Münchberger und Lars Kohstall, vielen, vielen lieben Dank für eure Infos.
Dankeschön.
Danke.
Die Redaktion dieser Folge hatte übrigens Martin Haufe. Ja, und ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss doch noch. Zum Schwimmen nämlich. Wusstet ihr beiden, dass Schwimmen sich auch positiv aufs Gehirn auswirken kann?
Ja, das wusste ich. Ich habe das gelesen, glaube ich, in einem Beitrag der Tagesschau. Die haben das untersucht. Und natürlich ist bekannt, dass Schwimmen, was jetzt so die körperliche Fitness betrifft, ein sehr guter Sport ist, also weil es eben auch ein Ausdauersport ist, gut ist für den Kreislauf. Aber durch die Art und Weise des Schwimmens wird auch das Gehirn gefordert, weil ich permanent damit beschäftigt bin, meine Lage zu halten. Und das ist eine Anforderung an das Gehirn, die ganz anders ist beim Laufen, wo ich eben den festen Boden unter den Füßen habe. Das ist beim Schwimmen anders. Und dann habe ich auch noch gelesen, Mirja, dass Schwimmen auch in gewisser Weise der Demenz im Alter vorbeugen soll.
Glaube ich. Ist ja bei Tanzen auch so oder bei Musik, wenn man Musik spielt zum Beispiel.
Mhm. Ja.
Weil das im Gehirn eben einfach diese Synapsen, glaube ich, besser miteinander noch connected. Ja, und dann, was glaubt ihr, schwitzt man beim Schwimmen?
Da sage ich sofort
ja.
Ich glaube, Thorsten.
Also mir geht es, vor allen Dingen im Winter merke ich das, wenn ich dann vom Training nach Hause fahre, ich habe immer noch eine unglaubliche Temperatur, obwohl draußen Minusgrade sind. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann muss ich auch erstmal die Klamotten alle ausziehen, weil ich dann immer noch schwitze.
Na klar, das glaube ich, dass das danach so träglich kommt. Man dachte jetzt nur so erstmal am Wasser, ne? Ob man im Wasser dann auch direkt wahrscheinlich schwitzt. Wie auch immer, beim SWR hat man sich tatsächlich ausführlich mit beiden Fragen beschäftigt, die ich euch eben noch gestellt habe, und dazu ebenfalls kurze Podcast-Episoden herausgegeben. Und die findet ihr in der ARD-Audiothek und natürlich auch als Link bei uns in den Shownotes. Ich verrate euch jetzt auch noch was. Ich gehe jetzt ebenfalls baden, allerdings nicht in der Ostsee, sondern in meiner Badewanne. Vielen lieben Dank euch zweien. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.